Deutschlandfunk Kultur. Lesart. Mit Frank Mayer.
Seien Sie ganz herzlich willkommen. Der renommierte Romanautor Ingo Schulze, der ist einer Kuh verfallen. Und wie das passiert ist, das werden wir uns in dieser Stunde anschauen. Ingo Schulze hat jetzt das zweite Kinderbuch über die Kuh Ute veröffentlicht. Und was ihn gerade über Kühe schreiben lässt, das werde ich in etwa 40 Minuten hier mit ihm besprechen. Zuerst aber kommt gleich Susanne Kreller hier ins Studio. In ihrem neuen Roman kriegen es 5 Jugendliche mit einem unheimlichen Haus zu tun und mit sehr, sagen wir mal, fehlgeleiteten Erwachsenen. Jetzt möchte ich mir mit Ihnen einen spannenden Jugendkriminalroman hier anschauen. Spannend ist der, weil da einiges aufzuklären ist und weil es an einen unheimlichen Ort geht, an ein Haus mit einem merkwürdigen Eigenleben. Spannend fand ich das Buch aber auch, weil es mit einer ganz eigenen Sprache ausgestattet ist und weil manche Grenzen da überschritten werden, die zwischen Mensch und Natur zum Beispiel. Es geht um das Buch Das Herz von Camp Cornell. Susanne Kreller hat das geschrieben. Sie war schon mehrfach mit ihren Romanen für den Deutschen Jugendliteraturpreis nominiert. 2015 hat sie den Preis dann auch bekommen für ihren Roman Schneeriese. Frau Kreller, seien Sie herzlich willkommen.
Hallo, guten Morgen.
Sie haben über die Arbeit an Ihren Büchern mal gesagt, ich brauche einen guten ersten Satz, der mich trägt. Da schauen wir uns den ersten Satz in diesem Roman doch mal an. Der lautet, die Briefmarke war nicht abgestempelt und hatte den Tod zwischen den Zähnen. Wie ist denn dieser erste Satz mit der Briefmarke und dem Tod zu Ihnen gekommen?
Also ich kann nicht mehr ganz genau sagen, wie dieser Satz zu mir kam. Ich weiß, dass das kein ausgeklügeltes Konzept dahinter steckte, sondern dass der irgendwann einfach da war. Aber ich kann es mir auch damit erklären, dass meine Bücher sowieso immer mit was ganz Kleinem beginnen. Also die erste Idee für jedes Buch war immer was ganz Winziges, manchmal was ein Name zum Beispiel. Und hier habe ich tatsächlich einen Text damit, mit etwas sehr Winzigem angefangen, nämlich mit einer Briefmarke, die dann aber etwas sehr, sehr Großes enthält, nämlich einen ganzen Tod. Ja, also ich glaube, im Nachhinein kann ich mir das so erklären, aber ich glaube, das war so ein magischer Moment, wie das ja oft so bei ersten Sätzen ist oder auch bei ersten Ideen. Das war einfach da.
Dieses Buch, vielleicht können Sie uns mal beschreiben, was für eine Art Buch das in Ihren Augen ist.
Naja, ich glaube, Sie haben es gerade Jugendkriminalroman genannt und das ist auf jeden Fall, das stimmt auf jeden Fall. Ich habe nie an ein bestimmtes Genre gedacht bei diesem Buch. Es ist vielleicht auch eine Abenteuergeschichte, wenn man ein anderes Genre noch finden möchte, aber für mich war es immer durchaus auch eine realistische Geschichte über Menschen, die mit ihren Ängsten und Einsamkeiten konfrontiert werden und diese auch teilweise oder auch nur vorübergehend überwinden.
Lassen Sie uns mal die Menschen anschauen, die Sie da zusammenbringen. Das sind eine Menge. Schauen wir erstmal auf den Kern. Das sind 4 Frauen, 4 Schwestern, deren 5 Kinder, ein Großvater noch dazu. Was hatten Sie mit diesem Personaltableau dazu im Sinn? Also diese 4 Schwestern und dann die 5 Cousins und Cousinen dazu.
Naja, als meine erste Idee da war, ist sie natürlich gewachsen, immer größer geworden. Ich habe ganz langsam ein Figurenensemble entwickelt. Und dass es so groß wurde, hat auch damit zu tun, dass ich den großen Wunsch hatte, endlich mal den auktorialen Erzähler einzusetzen. Beziehungsweise bei mir ist es eher ein fast allwissender Erzähler.
Genau, allwissender, ich wollte es gerade erklären, jetzt machen Sie es selbst.
Ein fast allwissender Erzähler, der aber die Besonderheit hat, er ist ja keine Figur, sondern nur eine Erzählinstanz. Und genau davon ist dieser Erzähler genervt und das lässt er immer mal ein bisschen durchblicken. Also es ist im Grunde ein fast allwissender Erzähler, der die Geschichte erzählt. Und das hat mir eben die Möglichkeit gegeben, in sehr viele Köpfe hineinzuschlüpfen, aber auch auch so einen größeren Tempowechsel immer mal im Buch einzusetzen. Also den Wechsel auch von einer Außen- und Innensicht. Und das ist oft ein ganz unterschiedliches Tempo gewesen. Aber wir sind ja eigentlich bei den Figuren. Aber das war eigentlich der Grund, dass es dann so viele wurden. Und dass es auch eben nicht nur jugendliche Perspektiven sind, das sind 5 im Buch, sondern auch sehr viele erwachsene Perspektiven, die allerdings nicht so eine große Rolle spielen wie die jugendlichen Perspektiven.
Und diese Jugendlichen, also 5 Hauptfiguren, Krimi-Geschichten für junge Leser, wenn man da in diesem Raum ist, dann könnte einem eine ähnliche Konstellation bei einer berühmten Kollegin einfallen, nämlich 5 Freunde von Enid Blyton. Hatten Sie das auf irgendeine Weise im Kopf für Ihre Geschichte?
Nee, tatsächlich überhaupt nicht, aber das ist natürlich, ja, das ergibt natürlich Sinn. Ich glaube, die 5 Freunde, das waren 4 Kinder
und ein Hund.
Genau. Hier sind es 5 Jugendliche und eine Hühnergans, also ein Tier kommt auch vor, auch das einzige leicht fantastische Element in der ganzen Geschichte. Nee, ich glaube, ich habe nicht so richtig daran gedacht, weil ich auch nicht das, also mir ging es in meinem Buch auch sehr darum, die Figuren doch differenziert zu gestalten und ich will jetzt nicht, also doch, das ist bei Enid Blyton eigentlich auch so, aber ich würde jetzt da keinen Vergleich oder keine Ähnlichkeit sehen. Höchstens mit Blick auf eine Mädchenfigur, nämlich auf, ich glaube, Georgina bei Enid Blyton. In meinem Buch gibt es auch eine starke Mädchenfigur, Lou Winnefeld, die aber, wenn man genau hinliest, eigentlich auch, also eigentlich gar nicht so stark ist und sehr, sehr einsam ist, weil sie eine Mutter hat, die ständig auf Geschäftsreise ist, sogar dann, wenn sie nicht auf Geschäftsreise ist. Also sie ist einfach nicht erreichbar.
Und da gibt es Verwandtschaften zwischen den beiden.
Genau, da gibt es sicher einige Verwandtschaften.
Um ganz kurz, also wir können das Buch natürlich nicht nacherzählen, aber um ganz kurz anzuschneiden, was für eine Art von Geschichte Sie da erzählen. Also wichtig ist, dass am Anfang diese Cousins und Cousinen gar nicht wissen, dass es die anderen Verwandten gibt. Also es gab ein Ereignis in der Familiengeschichte, das die ganze Familie auseinandergesprengt hat. Diese 4 Schwestern haben so gut wie keinen Kontakt mehr zueinander, auch nicht zu ihrem Vater. Die Mutter ist gestorben und jetzt kommt etwas in Gang, das diese Schwestern wieder zusammenbringt und auch ihre Kinder, die kehren alle, nee, zurück wäre falsch, die Schwestern kehren zurück in ihr Elternhaus, aber die Kinder kommen zum ersten Mal dahin, sind jetzt alle zusammen in dieser großen Gruppe in dem Haus, der Großvater ist noch da, aber schwer krank. Es ist ein unheimliches Haus, in das sie da kommen, das ganz eigene Geräusche macht, vor allem nachts, so eine Art Eigenleben zu führen scheint. Was kommt da in Gange, wenn die da alle zusammenkommen? Wie würden Sie das beschreiben?
Ja, wie würde ich das beschreiben?
Eine Suche?
Ja, also es beginnt auf jeden Fall eine Suche, wobei am Anfang niemandem klar ist, dass sie sich schon mit dem Umzug auf diese Suche eingelassen haben. Ich glaube, es beginnt sehr bedrückend, auch mit sehr viel Einsamkeit, denn die Jugendlichen wurden aus ihren jeweiligen Leben rausgerissen. Man weiß am Anfang als Leser auch nicht unbedingt, warum dieser Umzug eigentlich so nötig war. Man hätte ja auch einfach mal hinfahren können. Das erfährt man dann ganz langsam im Verlauf auch der Lektüre. Die Geschichte beginnt mit sehr viel Unbehagen und mit einem sehr großen Geheimnis, mit geheimnisvollen Geräuschen, die lange niemand zu deuten weiß. Mhm. Und das könnte ich dazu sagen.
Jetzt heißt das Buch ja Das Herz von, ich weiß gar nicht, ob ich es...
Von Camp Cornell.
Camp Cornell, würden Sie es auch aussprechen. Mhm. Das Herz von Camp Cornell spielt noch einen weiteren Mitspieler. Das Buch ist taucht da auf, nämlich die Cornelkirche. Mhm. Manche sagen auch Cornelkirche, ich weiß auch nicht, was da richtig ist. Dieses Dorf, in dem das Haus steht, in dem das Ganze spielt, das ist quasi überwuchert von der Cornelkirche. Welche Rolle spielt denn diese Pflanze für das Buch?
Ja, also ich würde sie Cornelkirsche aussprechen, weiß aber, dass es unzählige Aussprachen gibt, also auch regional bedingt. Und das war eigentlich, auch wenn der Briefmarkensatz der erste Satz war die Cornelkirsche eigentlich die ursprüngliche Idee. Ich habe irgendwann bei uns lief zu Hause eine ganz langweilige Natursendung und ich kam zufällig ins Wohnzimmer und der Sprecher sagte, das leuchtende Gelb der Cornelkirsche. Und ich weiß noch, ich bin zusammengezuckt und dachte, das ist mein Satz, das finde ich unglaublich schön. Und um diesen Satz herum, und es war kein Satz, aber um diese Worte herum, habe ich versucht, diese ganze Geschichte aufzubauen. Und deshalb wachsen diese Cornelkirschsträucher und Bäume wirklich im ganzen Buch. Aber das war eigentlich der Grund. Mhm. Und ich bin eine botanische Niete, kann man sagen. Also ich kenne mich nicht gut aus, aber ich habe mich sehr, sehr intensiv dann mit der Cornelkirsche beschäftigt, die ja gar keine Kirsche ist. Und Für mich hat die sehr gut zur ganzen Geschichte gepasst. Auch so dieses eigentlich sehr harmonisch aussehende, gelb blühende, das aber sehr viel Schreckliches eigentlich auch verbirgt.
Mhm. Also wir haben diese Familie, in der dieses Geheimnis steckt, dieses schreckliche Ereignis, was die Familie auseinandergesprengt hat. Wir haben dieses merkwürdige Haus, wir haben diese Umgebung mit dieser, wie Sie gerade sagen, herrlich blühenden Kornelkirsche, die aber auch vieles eben verdeckt. Und jetzt würde ich noch gerne ein weiteres Element ansteuern, das vielleicht das Merkwürdigste ist in dem ganzen Buch. Sie haben es schon erwähnt, eine Hühnergans, die eigentlich ganz woanders lebt, in Australien, glaube ich, oder so, nicht in unserem Breiten. Eine Hühnergans, die sich ausgesprochen menschlich benimmt und die vielleicht auch ein Mensch ist, oder? Zu teilen?
Die vielleicht auch ein Mensch ist, aber das wird eigentlich nie wirklich aufgeklärt. Ich würde sagen, das kann der Leser selbst entscheiden. Ich habe es für mich auch schon entschieden. aber das hat mir, die Idee hat mir gefallen, dass die Jugendlichen auf ihrer Suche, auf ihrer Reise eigentlich auch begleitet werden von einem Wesen, das man nicht so richtig einordnen kann, aber das, was sehr Tröstliches eigentlich hat.
Jetzt haben Sie, ich habe es vorhin schon mal gesagt, sich entschieden, einen ganz eigenen Ton anzuschlagen in diesem Buch. Und den sollten wir unbedingt mal hören, um auch da zu verstehen, wie Sie da erzählen. Wir haben vereinbart, dass Sie uns eine kurze Passage vorlesen, aus dem Anfang des Buches gleich. Die hören wir jetzt.
Der Abendhimmel ächzte so leise, dass man schon sehr genau hinhören musste, um es später polizeilich bezeugen zu können. Der Himmel hatte zu tun. Er fuhr eine alte Fracht, schüttelte sie ab und ab, vergebens. Das Gewitter, das sich irgendwo in ihm versteckt hatte, wurde er doch nicht los. Ganz unten im Erdgeschoss dieses rätselhaften Abends wühlten Igel in den Halmen. Alle paar Minuten rauschte ein Auto vorbei und zart roch es nach Erde und nach kalten Zwiebeln, die in Bratpfannen vergessen worden waren. Aus den meisten Fenstern der Straße leuchtete es großzügig heraus. Im allerletzten Reihenhaus brannte aber nur wenig Licht. Streng genommen gab es bloß zwei helle Fenster und die waren mit nachdenklichen Orangetönen gefüllt. Besonders viel Fröhlichkeit war da nicht zu vermuten. Seit 2 Stunden war im Haus kein anderes Licht angegangen und es war auch keins gelöscht worden. Nicht rechts unten und auch nicht im ersten Stock links, wo ein seitlich hängendes Stück Vorhang in Schwarz das orangefarbene Licht noch nachdenklicher wirken ließ und wo 5 abgezählte Personen unter 15 Jahren versuchten, nicht nachzudenken.
Aus dem Roman Das Herz von Kam Cornell von Susan Kreller. Also wenn ich das so höre und gelesen habe, der Himmel fuhr eine alte Fracht zum Beispiel. Das ist ja eine Wendung, die poetisch aufgeladen ist. Sie sind ja schon länger als Jugendbuchautorin unterwegs. Was für Erfahrungen haben Sie gemacht auch mit so einer Art von Sprache? Können Jugendliche damit gut umgehen?
Also ich glaube, in meinen Lesungen ist noch niemand eingeschlafen oder rausgerannt. Was man so genau darüber denkt, weiß ich nicht. Also das ist ja jetzt auch noch nicht so lang draußen, das Buch. Mhm. Aber diese Sprache ist auch nochmal anders als die Sprache in meinen anderen Jugendbüchern. Denn da hatte ich immer nur eine einzige Perspektive, eine jugendliche Perspektive. Also es war eine Ich-Erzählung oder eine personale Perspektive. Und das erlaubt mir auch nur eine bestimmte Sprache. Also ich habe mir auch immer große Mühe gegeben. Aber hier ist es nochmal anders, weil es so eine übergeordnete Erzählerfigur gibt. Und deshalb konnte ich mich ein bisschen gehen lassen vielleicht auch.
Gehen lassen ist gut gesagt für eine sehr mitnehmende, bezwingende Sprache in dem Roman Das Herz von Kam Cornell von Susan Kreller. Im Carlsen Verlag ist das Buch erschienen mit 288 Seiten. 15 € ist der Preis und empfohlen wird das für Menschen ab 14 Jahren. Vielen Dank für den Besuch hier im Deutschlandfunk Kultur.
Danke für die Einladung.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Man hört die Vögel, man hört die Krähen. Man hört manchmal Schritte, dann dahinter noch der Sound der Bagger. Ich dachte, ja, das wäre ein Ort, um Literatur stattfinden zu lassen.
In seinem Roman Die Einmaligkeit des Lebens verwebt Willi Achten die Geschichte von 2 Brüdern mit der des rheinischen Braunkohletageabbaus. Simon und Vinzenz sind sich nahe, auch als Erwachsene noch. Bis Simon merkt, dass mit Vinzenz etwas nicht stimmt. Ein Hirntumor wird diagnostiziert. Raumfordernd, sagen die Ärzte. Morgen liest Willi Achten aus seinem autobiografisch geprägten Roman in Aachen.
Das Loch ist eine Raumforderung durch das Abbaggern. Und das Loch spiegelt den Tumor. Es gibt beide Raumforderungen, einmal im Gehirn meines Bruders und dann die Raumforderung hier in der Erde. Und das eine spiegelt das andere.
Die Einmaligkeit des Lebens, die Lesung mit Willi Achten, morgen um 20 Uhr im Säulengelände auf dem Lußberg in Aachen, im September in Moers. Schmutzfink, Gänsefüßchen oder Weltschmerz. Wortschöpfungen, die wir dem fränkischen Dichter Jean-Paul verdanken. Von 1804 bis zu seinem Tod 1825 lebte er in Bayreuth, dort, wo sich eigentlich fast alles um Richard Wagner dreht. Ein Museum erinnert an ihn, eingerichtet im ehemaligen Wohnhaus von Eva Wagner, der Tochter Richard Wagners. Museumsleiter Sven Friedrich.
Im Jean-Paul-Museum gibt es also viel, besonders für bibliophile Menschen zu finden, beispielsweise die Erstausgaben, aber natürlich auch Gegenstände aus seinem persönlichen Besitz. Ob das jetzt eine Haarlocke von ihm ist, von der man auch nicht so genau weiß, ob sie nun von ihm ist oder seinem Pudel Ploto. Außerdem haben wir so eine Installation, wo wir so ein bisschen versucht haben, sein Arbeitszimmer nachzuempfinden.
Das Jean-Paul-Museum in Bayreuth, im Sommer täglich geöffnet, sonst dienstags bis sonntags. Außerdem gibt es Wanderungen auf den Spuren des Schriftstellers in Franken.
This is a little song that began as a letter and then it evolved into a poem and then a song.
Patti Smith ist auf Tournee, morgen in Berlin.
I was a wing. In heaven blue.
Vor 50 Jahren erschien ihr Debütalbum Horses. 3 Jahre später wurde ihr Song Because the Night ein Hit. Zur Musik kam die Godmother of Punk allerdings eher zufällig. Das Schreiben, vor allem die Poesie, ist und bleibt die große Passion der Sängerin, Malerin, Performerin und Aktivistin.
We can turn the world around, we can turn the earth's revolution, because the people have the power, the people have the power, the people have the power to dream.
Das Patti Smith Quartet, morgen um 19.30 Uhr in der Zitadelle in Berlin, am Montag in München, nächsten Donnerstag in Dresden.
Das war Susanne von Schenk mit ihren Literaturtipps.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Der israelisch-palästinensische Konflikt, der hat viele Ursachen und viele Etappen in der Geschichte. Eine ganz wichtige dabei ist der erste große arabische Aufstand gegen die jüdische Einwanderung in den Jahren 1936 bis 1939. Der US-amerikanische Politikwissenschaftler Oren Kessler hat ein Buch über diesen Aufstand geschrieben. Auf Deutsch heißt es Palästina 1936, der große Aufstand und die Wurzeln des Nahostkonflikts. Der Kritiker Wolfgang Schneider hat dieses Buch für uns gelesen und ist jetzt hier im Studio. Seien Sie willkommen, hallo.
Hallo.
Was war denn 1936 damals der Anlass für diesen Aufstand?
Ja, also damals war Palästina ja diese Region nach dem Niedergang des Osmanischen Reiches, britisches Mandatsgebiet. Und wie Sie eben schon angedeutet haben, der Hauptgrund für den Aufstand war, dass die Araber dort eben immer größere Befürchtungen hatten wegen der demografischen und zunehmenden ökonomischen Dominanz, auch durch die jüdisch-zionistische Einwanderung. Die brachte das rückständige Land ja so ein bisschen auf Höhe der Moderne. Die Araber fühlten sich marginalisiert und gerade in den 30er Jahren stieg die Einwanderung dann noch rapide an, eben wegen der Verfolgung der Juden im nationalsozialistischen Deutschland, aber auch in Polen. Ziel dieses Aufstands war ein Einwanderungsstopp und der Verbot des von Landkäufen, an denen die arabischen Eliten allerdings vorher auch gut verdient hatten. Mhm. Es begann mit Generalstreiks und dann folgten eben immer mehr Sabotageakte, Terroranschläge und Morde. Also Oren Kessler zeigt, dass Palästina schon damals ein sehr großes Thema in der Weltöffentlichkeit war.
Mhm. Und gab es damals auch Versuche, diesen Konflikt auf anderem Wege zu lösen?
Ja, 1937 schlug die Peel-Kommission erstmals eine Zwei-Staaten-Lösung vor. Und danach sollte die jüdische Seite lediglich 20% der Gebiete bekommen. Die Araber, denen man ja dann ebenfalls diese ersehnte nationale Unabhängigkeit in Aussicht gestellt hatte, die verhielten sich allerdings komplett ablehnend, teils wegen eines tatsächlich problematischen Bevölkerungstransfers. Vor allem aber eben, weil man jüdische Ansprüche aus biblischer Zeit, noch eben die massiven antisemitischen Verfolgungen in Europa als Legitimation für Einwanderung anerkennen wollte. Und ja, und diese Unfähigkeit zum Kompromiss, die verkörperte sich damals im Mufti von Jerusalem, Amin al-Husseini, der heizte den Konflikt noch an, indem er eben jeden, der Versöhnung auch nur für möglich hielt, als Verräter bezeichnete und zu dessen Liquidierung ermunterte. Und so erklärte sich übrigens auch, dass viele der arabischen Opfer des Aufstands eben von anderen Arabern getötet wurden.
Damals war ja Großbritannien eben die sogenannte Mandatsmacht in Palästina. Wie stellt Oren Kessler jetzt in diesem Buch die Rolle der Briten da in diesem Konflikt?
Ja, er zeigt sie in ihrer Überforderung. Die Briten hatten einerseits die Araber während des Ersten Weltkriegs zum Kampf gegen die osmanische Herrschaft aufgestachelt und indem sie ihnen eben die Unabhängigkeit versprochen hatten. Auf der anderen Seite hatten sie den Juden in der Balfour-Deklaration das Einverständnis zur Errichtung einer, wie es hieß, nationalen Heimstätte signalisiert. Daraus ergab sich dann natürlich ein Dilemma. Außerdem hatten sie selbst diesen fatalen Mufti auf Lebenszeit eingesetzt. Und ja, um den Terror einzudämmen, wandten die Briten dann fragwürdige Methoden an, also diese kollektive Bestrafung von Familien oder Dörfern, aus denen die Attentäter stammten, das Niederreißen der Häuser der Angehörigen, Methoden, die ja dann von den Israelis später übernommen wurden. Also die Briten waren doch sehr fragwürdig in ihrem Verhalten dort.
Dieser Aufstand eben in den Jahren 36 bis 39, wohin hat er denn am Ende geführt? Kann man sagen, dass da eine Seite als Sieger hervorgegangen ist?
Also erstmal kippte überraschenderweise die Stimmung bei den Briten dann doch zu den Arabern. Dieser Teilungsplan wurde aufgegeben und die Einwanderung stark eingeschränkt, sodass dann tatsächlich während des Holocaust jüdischen Flüchtlingen der Weg nach Palästina versperrt blieb. Also diese irritierenden Zugeständnisse, die hatten am Vorabend des Zweiten Weltkriegs einen strategischen Hintergrund. Die Juden waren ja sowieso auf Seiten der Alliierten und die Briten wollten nun verhindern, dass die ganze arabische Welt und die Inder noch dazu, die ihnen ja wegen des Kolonialismus schon feindlich gesinnt war, sich noch entschiedener nun mit dem Nationalsozialismus identifizierten und dem Antisemitismus der Nazis. Also der Mufti war ja bekannterweise auch ein Freund und Fan Hitlers zum Beispiel.
Jetzt ist ja nochmal besonders interessant, was Oren Kessler vielleicht schreibt über die Nachwirkungen, die Konsequenzen dieses Aufstands, vielleicht bis heute. Was schreibt er da?
Also er sieht das so als eine Schablone für die heutigen Konflikte. Und ganz wichtig ist eben, dass die Araber nach seiner Auffassung zwar vordergründig als Sieger hervorgingen aus dem Konflikt, aber in Wahrheit, so sein Resümee, waren sie eben für eine künftige Niederlage schon prädestiniert. Einerseits durch ihre hohen Opferzahlen, dann aber auch durch die jahrelange ökonomische Schwächung und die politische Spaltung ihrer Eliten. Den Juden dagegen war deutlich geworden, dass sie eben ihr nationales Projekt nie mit dem Einverständnis der Araber errichten konnten, sondern sich eben mit militärischer Schlagkraft durchsetzen mussten. Und diese spätere militärische Potenz Israels, die wurde auch schon während dieses Aufstands absehbar, weil nämlich die jüdischen Schutzverbände damals vom britischen Militär zur Selbstverteidigung gegen die arabischen Angriffe geschult, aufgerüstet, mit Waffen ausgerüstet wurden. Ja, das sind so wichtige Nachwirkungen.
Jetzt ist das ja ein Konflikt bis heute ja mit verschiedenen Seiten, verschiedenen Sichten darauf. Also ein heikles Thema auch. Wie geht Oren Kessler damit um in dem Buch? Wie hat er das überhaupt geschrieben?
Ja, es lässt sich schwer auf eine Linie bringen, also sich auf eine Sichtweise zu einigen ist schwer und deshalb entscheidet er sich klugerweise für eine multiperspektivische Darstellung. Er setzt so die Geschehnisse in Szene, indem er wichtige Protagonisten auf arabischer, jüdischer und britischer Seite porträtiert, also nationale Aktivisten, einflussreiche Publizisten und Intellektuelle, charismatische Führergestalten, aber auch einfache Händler und Bauern und natürlich britische Kolonialbeamte. Und aus deren Sichtweise werden nun die Ereignisse dargestellt. Und dabei verteilt er, finde ich, die erzählerische Empathie schon bemerkenswert gerecht auf die Konfliktparteien. Also das ist, finde ich, ein sehr gelungenes Buch mit auch erzählerischen Qualitäten. Und ja, es liest sich wie eine historische Reportage. Man bekommt wirklich viel Hintergrundwissen zu diesem tragischen Jahrhundertkonflikt.
In dem Buch Palästina 1936, der große Aufstand und die Wurzeln des Nahostkonflikts von Oren Kessler. Das wurde übersetzt aus dem Englischen von Norbert Juraschitz. Im Hansa Verlag ist das Buch erschienen. Vielen Dank an unseren Kritiker Wolfgang Schneider.
Straßenkritik. Mein Name ist Phil Pürze, ich wohne in Tempelhof und bin Studierender und lese. Das heißt Barbarian Days von Will Finnegan. Das ist eine Surfbiografie. Also der Mann hat sein Leben im Surfen verschrieben und es geht von den 50ern bis in die heutige Zeit. Er ist von Anfang an vom Surfen fasziniert gewesen, ist tatsächlich auf Hawaii aufgewachsen, ist aber durch seine Eltern sehr, sehr viel in der Welt rumgekommen. Und egal, was er irgendwo in der Welt gerade gemacht hat, jobmäßig, hat es ihn immer wieder ans Meer gezogen. Und das ist eigentlich das, was alle Surfer vereint, immer diese Sehnsucht, diese Nähe zum Meer. Warum interessiert mich das Thema? Weil ich selber ein passionierter Surfer bin und jede freie Minute, jeder Cent geht in den Surftrips. Es ist einfach interessant zu sehen, wie Surfen sich über die Jahrzehnte entwickelt hat und wie vor allem bestimmte Surfspots oder Gegenden vor 30, 40 Jahren noch komplett unerschlossen waren. Und da sage ich mir immer, ich bin definitiv im falschen Land, in der falschen Dekade geboren. Ich kann es auf jeden Fall weiterempfehlen. Und man hat auch gut zu tun, sind über 1000 Seiten.
Der Berliner Surfer Phil Pürze, der liest Barbarian Days von William Finnegan, heißt im Deutschen genauso Barbarentage, wurde aus dem Englischen übersetzt von Tanja Handels und ist im Suhrkamp Verlag erschienen. Den Schriftsteller Ingo Schulze, den kennen Sie vielleicht als Autor viel besprochener Romane oder auch als kritische Stimme in den Debatten über unsere Gegenwart. Vielleicht kennen Sie aber noch nicht sein Faible für eine Kuh, nämlich für die Kuh Ute. Ingo Schulze hat gerade sein zweites Kinderbuch über die Kuh Ute veröffentlicht und jetzt ist er hier im Studio. Seien Sie willkommen. Hallo.
Hallo.
Sie haben 2021 Ihr erstes Kuh Ute Buch rausgebracht. Wie hat das denn überhaupt angefangen? Wie ist Ihnen die Kuh Ute begegnet?
Die Kuh Ute ist mir eigentlich von meiner jüngeren Tochter so über den Weg geschickt worden. Ich hatte ein Kinderbuch für die ältere Tochter geschrieben, das war schon 2008, der Herr Augustin zusammen mit Julia Pendorf. Und jetzt fiel einfach nicht so was Richtiges ein. Und sie sagte dann, also wie wär's denn mit einer Kuh? Sie liebte sehr Kühe oder eigentlich bis heute. Und von ihr kam auch der Name Kuh Ute. Und das war so sprechend, dass ich dachte, daraus lässt sich was machen.
Also eine Auftragsarbeit.
Ja, ja. Also mir fällt es nicht leicht, Kinderbücher zu schreiben. Ich finde das eine ziemlich schwierige Angelegenheit, aber auch eine sehr freudvolle.
Und jetzt ist Ihre Kuh eine selbstbewusste Kuh, die sagt, ich bin eine moderne Kuh, ich bin auch eine Artistin, die kann Salto rückwärts. Ne? Und da scheinen Sie das Image der Kuh so ein bisschen von diesem bräsigen, steht auf der Wiese rum und wiederkommt, ein bisschen verschieben zu wollen.
Naja, die Kuh Ute ist schon eine mit großen Ansprüchen, man kann auch sagen mit Träumen, die vielleicht auch über das normale Limit hinausgehen. Sie erleidet da auch immer mal wieder Schiffbruch, aber sie hat eben eine Freundin, Franziska. Und die als Gespann sind wirklich ein ganz gutes Team. Und dadurch ist es, glaube ich, für die Kuh Ute auch sehr hilfreich, dass sie eine Atmosphäre hat, die ihr gewogen ist. Sie kommt mit ihren Ansprüchen oftmals in eine Atmosphäre, wo die sehr kompetitiv ist oder vielleicht sogar auch missgünstig oder gleichgültig. Und da ist es ganz gut, wenn man jemanden neben sich hat und wenn was schief geht, der einen gewissermaßen auffängt, sodass sie doch immer wieder auf ihren vier Hufen landet.
Jetzt in Ihrem neuen Buch, da möchte die moderne Kuh auch in die Ferien fahren, wie das eben ihre Freundin Franziska ja auch macht jeden Sommer. Und zwar möchte Ute in die Berge. Bekanntermaßen leben da ja die glücklichen Kühe, wie wir aus der Werbung alle wissen. Was zieht denn jetzt ihre Ute in die Berge?
Naja, sie hat da auf einer Postkarte etwas erspäht, was ihre Begehrlichkeit lockt. Das sind nämlich diese tollen Glocken, die da um den Hals der Kühe hängen. Sie muss dann allerdings die Erfahrung machen, nachdem sie die Reise in die Berge durchgeboxt hat und Franziska davon abgebracht hat, ins Meer zu fahren, muss sie dann feststellen, dass das ein ziemlich lästiges Ding ist, was man da um den Hals hat. Das macht sie völlig wirr. Und außerdem ist die Welt derartig schief in den Bergen, das hatte sie auch nicht erwartet.
Sie bringen da auch die Legende von den Hangkühen. Und Hanghühner kannte ich schon, ja. Hangkühe waren mir noch nicht so vertraut.
Ja, ich bin früher mal selbst auf diesen Witz reingeflogen. Wirklich, also unverständlicherweise. Aber ich fand das immer sehr überzeugend, wenn man die so am Hang stehen sieht. Ich meine, wie schaffen die das, ja?
Wir kennen Sie jetzt als Schriftsteller, ich habe es vorhin schon angedeutet, Sie mischen sich gern auch in gesellschaftspolitische Debatten ein, haben auch viele Aufgaben in Akademien und so weiter. Jetzt Kinderbuch schreiben, ist das für Sie auch sowas wie eine Auszeit in unseren krisengeschüttelten Zeiten?
Ne, ich hatte dank der Berliner Akademie der Künste, gibt es ja dieses Programm Kunstwelten, und ich war mit der Illustratorin Hanna Zecko, waren wir viel in Schulen oder dann so die letzte Kindergartengruppe unterwegs, so Wolfen, Bitterfeld, diese Region, und das finde ich immer unglaublich interessante, auch schöne Erlebnisse, und das bringt einen dann doch, dass man sagt, eigentlich möchte ich da ganz gerne weitermachen. Und dann, das muss man ja sagen, jetzt rede ich ja zwar im Radio und dann gibt's den Text, aber das Eigentliche sind ja doch die Bilder. Und das ist für mich, muss ich sagen, immer das große Wunder. Man schickt den Text und dann kommt ein Bild, dann kommt ein zweites Bild, und Hanna Zecker als Illustratorin, die natürlich auch Buchgestalterin und Plakate macht und so weiter. Aber ich finde sie eben als Illustratorin also derartig anrührend. Für uns ist das immer in der Familie ein Ereignis, wenn sie dann wieder zwei, drei Aquarelle schickt und die Kuute also ein Gesicht bekommt und einen Ausdruck, den ich in einem Kuhkopf für regelrecht unmöglich gehalten habe.
Ja, was würden Sie sagen, diese Bilder von Hanna Zecker, in was für ein Verhältnis stehen die zu Ihrem Text?
Das ist immer sehr interessant, weil das natürlich nie eins zu eins ist. Also es ist immer ein bestimmter Aspekt, den sie aufgreift oder stärker macht oder eben völlig neue Dinge erfindet, also eine Umsetzung für das Geschriebene. Und insofern gibt es da fast eben zwei Geschichten, die Erzählte in Worten erzählte und die in Bildern erzählte. Und ich glaube, es braucht diese Spannung zwischen Text und Bild, was das dann unbewusst eigentlich ein vorantreibt, weil man halt von den Bildern immer, man hört den Text oder liest den Text und ist doch von den Bildern etwas überrascht.
Jetzt haben Sie ja vorhin gesagt, Sie müssen sich so ein bisschen zwingen zum Kinderbuch schreiben oder da Energie aufnehmen. Gibt es da auch eine Technik, um in den Schreiben für Kinder-Modus zu kommen? Haben Sie da einen Trick dafür?
Ja, man muss sich einfach vornehmen, und ich finde es ja insofern schwierig, dass ich habe schon bei Schülern, wenn ich in Schulen lese, also aus meinem Roman oder so, dass ich mich dann natürlich frage, interessiert die das überhaupt, was ich da lese, interessiert das einen 16 oder 17 oder 15-Jährigen? Und bei Kindern ist es natürlich so, das machen alle Erwachsenen, die mit Kindern zu tun haben oder erinnern sich selbst noch, dass Geschichten sind immer das Zaubermittel. Also Geschichten kann man immer erzählen, aber was für Geschichten? Und bei so einem Kinderbuch ist meine Erfahrung, man schreibt oder versucht natürlich den Kindern eine Geschichte zu erzählen, von der man hofft, dass es sie etwas angeht, aber es muss ja gleichzeitig auch irgendwie für die Erwachsenen was Interessantes dabei sein. Also das läuft so auf zwei Ebenen. Und ich finde das nicht einfach. Und ich sitze an so einem kleinen Text, das ist ja sehr überschaubar, also wenn man das ausdruckt, sind das irgendwie 2,5 Seiten oder so. Aber da sitzt man sehr lange, und da bin ich auch auf Hilfe angewiesen. Also das. Und dann ist es nochmal sehr interessant, wenn
auf Hilfe von wem?
Auch Freunden oder eben Familie oder Kollegen. Oder also ich gebe das dann schon rum, auch Lektorin. Aber interessant ist ja auch, wenn dann die Bilder kommen, dass man dann abändert, dass man sagt, das muss ich jetzt gar nicht erzählen, das wird hier gezeigt oder das können wir jetzt rausnehmen, das hat sich ja übrig. Oder man macht noch irgendwie einen halben Satz dazu, damit das jetzt noch deutlicher wird. Also dieses sich gegenseitig vorantreiben, finde ich sehr schön.
Und weil Sie gerade die Erwachsenen angesprochen haben, lernt dann auch der Romanautor Ingo Schulze was vom Kinderbuchautor?
Oh, man lernt immer, weil ich meine, mit jedem, also mir geht es jedenfalls so, dass man mit jedem Buch wirklich, es ist jetzt kein Gerede, immer neu ansetzt. Und das Einzige, was, glaube ich, ganz gut ist, dass man die Erfahrung mittlerweile sehr oft gemacht hat, dass man denkt, das war es jetzt geht es nicht weiter, und dass man da nicht in Panik gerät. Und auch mit den Kinderbüchern, irgendwann steckt man dann fest und denkt, oh, ist das jetzt einfach nur niedlich oder billig oder was ich da mache. Und irgendwann gibt es dann, hoffe ich, einfach doch eine Wendung, die es dann auch für einen selbst wieder interessant macht.
Und dann schafft es die Kuh Ute in die Berge. Die Kuh Ute in den Bergen, so heißt dieses Buch von Ingo Schulze und von Hanna Zeckau. Im Tulipan Verlag ist das erschienen. 16 Euro ist der Preis. Vielen Dank für den Besuch hier im Deutschlandfunk Kultur.
Dankeschön.